Das Blindeninstitut war ein helles Gebäude. Selbst in dieser Regennacht erhob es sich strahlend weiß am Fuß eines Gebirgsmassivs. Niemans ging auf die Eingangstür zu. Es war 2 Uhr morgens. Er läutete, und es dauerte eine Weile, bis der Nachtwächter ihm öffnete, sich seine Erklärungen anhörte und fortging, um den Direktor zu wecken. Während Niemans wartete, entdeckte er überall Fotodetektoren. Die Blinden bewegten sich offensichtlich mit Hilfe akustischer Signale in einer Art Leitsystem fort. Ein Geruch nach Kitt und frischem Zement hing in der Luft. Diesem puristisch eingerichteten Gebäude, frisch renoviert und gerade erst getrocknet, fehlte selbst ein Mindestmaß an Behaglichkeit. Er ging ein paar Schritte weiter, neugierig geworden, durch mehrere Staffeleien, die in einer Ecke der Halle standen. Darauf standen feine, naive Malereien, Figuren mit gequälten Gesichtern. Ein Malatelier in einem Zentrum für blinde Kinder, dachte Niemans verwundert. Sein stärkster Eindruck aber war Erleichterung. Seitdem er hier war, hatte er kein Bellen oder sonst irgendeinen tierischen Laut vernommen. Konnte es sein, dass es in einer Blindenschule keinen einzigen Hund gab? Nun näherten sich hallende Schritte auf dem Boden, und Niemans begriff endlich den Grund der Kahlheit ringsum. Dieses Gebäude war eine Klangarchitektur, entworfen für Menschen, die sich mit Hilfe ihres Gehörs bewegten und jeden Laut einordnen konnten. Er drehte sich um und erblickte einen kräftigen Mann mit weißem Patriarchenbart und roten Wangen. Niemans hatte sofort einen guten Eindruck von ihm. Diesem Mann konnte er vertrauen. »Dr. Champlain, Institutsdirektor, was zum Teufel wollen Sie denn zu nachtschlafender Zeit?« »Hauptkommissar Pierre Niemans, ich ermittle in den Mordfällen von Gernon und muss Ihnen ein paar Fragen stellen.« »Schon wieder?« »Ja, schon wieder. Um eben diesen ersten Besuch geht es. Leutnant Eric Joannot war am Nachmittag bei Ihnen, und ich denke, Sie haben ihm Auskünfte gegeben, die für unsere Ermittlungen entscheidend sind.« »Mein Gott, ich habe ihm einfach seine Fragen beantwortet.« »Ihre Antworten führten ihn zu Edmond Chernesse.« »Ja, sicher, und?« »Jetzt sind beide Männer tot.«
»Tot? Wieso das denn? Das kann doch nicht sein!«
»Tut mir leid, aber ich habe keine Zeit für ausführliche Erklärungen. Ich bitte Sie nur, mir möglichst genau zu wiederholen, was Sie zu Joannot gesagt haben. Denn Sie wissen etwas, ohne es zu ahnen, was für unseren Fall extrem wichtig ist.« »Gut, ich sollte wohl besser ganz wach werden. Wollen Sie Kaffee?«
Niemans nickte und folgte dem Patriarchen durch einen Flur. An der Wand gegenüber den Fenstern bemerkte er weitere Bilder. Landschaften, zerklüftete Berge und pastellfarbene Flüsse. Dazwischen riesige Tiere mit Rückenstacheln, langen Hälsen, fantastischem Gehirn. »Ich dachte, Ihr Institut kümmert sich nur um blinde Kinder.«
»Nicht nur. Wir behandeln alle möglichen Augenleiden. Juvenile Formen von grauem Star, Glaukome, Gesichtsfeldeinschränkungen, Agnosien.« Mit seinem Zeigefinger deutete er auf die bemalte Wand. »Es sind merkwürdige Bilder, nicht wahr? Unsere Kinder sehen die Realität nicht wie wir. Übrigens nicht einmal ihre eigenen Bilder. Ihre Wirklichkeit haben sie im Kopf. Nur sie wissen, was sie ausdrücken wollen. Das ist aufregend, nicht wahr?«
Niemans vermochte kaum, den Blick von den Bildern zu wenden. So schön erschienen sie ihm. Weiche Konturen, die wie bestäubt aussahen, erdrückt von Materie. Leuchtende, unvermischte Farben zwischen scharfen Linien. Diese Wandbilder wirkten auf ihn wie der Schauplatz eines Kampfes zwischen Form und Farbe, der jedoch eine gewisse Sanftheit erzeugte. Die Melancholie alter Abzählreime für Kinder. In der Küche hatte der Direktor bereits aus einer Glaskanne, die auf der eingeschalteten Wärmeplatte einer Kaffeemaschine stand, 2 Becher vollgeschenkt. Ungläubig erklärte er, »Ich kann immer noch nicht fassen, was Sie mir sagen. Beide Männer sind tot? Wie ist das denn passiert?«
Niemans ging über die Frage hinweg. »Was haben Sie Joannot erzählt?«
»Er fragte nach den Augenkrankheiten, die wir hier behandeln, worauf ich ihm erklärte, dass es in den meisten Fällen erblich bedingte Leiden sind und die Mehrzahl meiner Patienten aus Gernon stammt.« »Hat er noch detailliertere Fragen gestellt?«
»Ja, er wollte die Ursache dieser Leiden wissen.«
»Erklären Sie es mir auch.«
»Es ist ganz einfach. Manche Gene sind Krankheitsträger. Es sind mutierte Gene, sozusagen Rechtschreibfehler bei der Vervielfältigung der DNA, wie sie bei uns allen vorkommen. Aber in der Regel hat glücklicherweise ein mutiertes Gen ein gesundes Gegenstück,
so dass diese eine Mutation nicht ausreicht, um die Krankheit zum Ausbruch kommen zu lassen. In diesem Fall sprechen wir von einem rezessiven Gen. Wenn jedoch beide Eltern Träger eines defekten Gens sind, dann stehen die Chancen sehr viel höher, dass bei der Zeugung beide kranken Gene zusammenkommen, in welchem Fall man von einem homozygoten Zustand spricht. Das heißt, beim Kind ist kein gesundes Gen vorhanden, das ein Gegengewicht schafft, und die Krankheit bricht aus. Deshalb sagt der Volksmund, Verwandtenehen machen schlechtes Blut. Dahinter steht die wissenschaftlich erwiesene Tatsache, dass bei Eltern mit gleichen erblichen Belastungen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, ein in ihrer Generation noch latentes Leiden an ihre Nachkommen weiterzugeben, die dann tatsächlich erkranken.